Einen schönen guten Abend wünscht Rudolf Böhler zur Sendung Radio Slowfood München auf Radio Lora 92.4. Essen tun wir alle, mehrmals täglich. Slowfoodies wissen auch, wo sie gut essen. Im Zweifel schauen sie im Slowfood-Genussführer nach. Aber Slowfoodies kochen auch öfter selber als andere. Und da ist es ihnen schon wichtig, wo sie einkaufen. Märkte finden sie super, Supermärkte weniger. Auch gute Einzelhändler, die noch wissen, woher ihre Ware kommt, zählen zu ihren Quellen. Möglichst dicht am Erzeuger heißt die Devise. Und da sind Hofläden natürlich ganz vorne mit dabei. Aber was passiert sozusagen hinter den Hofläden? Vielen entzieht sich der direkte Kontakt zum Bauern. Wie ein landwirtschaftlicher Betrieb funktioniert und womit er zu kämpfen hat, davon haben die meisten von uns wenig Ahnung. Landwirtschaft ist im Umbruch und was sich da abspielt, möchten wir heute einmal aus erster Hand erfahren. Ich habe mir deshalb drei Fachleute von der Basis ins Studio eingeladen. Alle drei sind Biobauern, wenn auch bei unterschiedlichen Verbänden, Bioland, Naturland und Demeter. Und alle drei sind Slowfoodies. Bei mir sitzen Sepp Braun aus Dürneck bei Freising. Er hat einen Biolandhof und ist spätestens seit dem Film von Bertram Verhaag bekannt als der Bauer mit den Regenwürmern. Franz Lenz hat seinen Hof in Sonneding und gehört dem Verband Naturland an. Er ist vor allem bekannt für seine Pinzgauer Mutterkuhherde und seinen Bauernmarkt. Werner Hase vom Leitzachtaler Ziegenhof in Fischbachau. Er ist Demeterbauer und war der Erste, der ein Projekt mit dem Städte- und Bauernprogramm von Slowfood durchführte. Er baute damals eine neue Käserei und einen Hofladen. Jetzt wollte ich einmal wissen von Ihnen dreien, wer ist eigentlich sozusagen Bauer von Geburt? Das heißt, er hat nicht später als Späteinsteiger oder Quereinsteiger den Beruf gewählt. Gibt es da einen unter Ihnen? Oder seid ihr alle Bauern von Geburt?
Nicht ganz. Ich habe Landwirtschaft gelernt. Ich bin aus Zollerning, mein Name ist Linz. Habe Landwirtschaft gelernt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, beziehungsweise das, was ich werden wollte, nicht werden habe können, nämlich Polizist. Und habe dann nach meiner landwirtschaftlichen Ausbildung einen anderen Beruf erlernt, weil ich gemeint habe, Landwirt bleibe ich nicht mein Lebtag lang. Und war dann froh, dass ich dann doch wieder zurückgehabt konnte auf den Hof. Und bin jetzt froh und weiß es vielleicht noch mehr zu schätzen, wie andere, die auf dem Hof aufgewachsen sind und einen Lebtag nicht weggekommen sind, wie wertvoll das ist, einen eigenen Hof zu haben.
Herr Braun, sind Sie immer schon Bauer gewesen?
Ja, bei mir war es wirklich so, dass ich, früher war es ja so, heute Gott sei Dank nicht mehr, dass immer der Älteste so einen Hof übernehmen muss. Und nachdem wir Zwilling waren, war bei mir klar, tatsächlich von klein auf, dass ich werde der Bauer, mein Bruder wird der Pfarrer. Mein Vater hat es nicht ganz gehabt, aber mein Bauern hat es noch nicht gehabt. Also das heißt, ich habe eigentlich gar keine Alternative gehabt. Aber ich bin Gott sei Dank wirklich mit Leib und Seele Bauer, weil ich kenne genügend Beispiele, wo das nicht so ist. Und wo Gott sei Dank heute so ist, dass man nicht mehr der älteste Sohn dann zu bloß Bauer werden muss.
Und Werner, wie war das bei dir?
Bei mir, glaube ich, war es ganz anders. Ich bin also auf einem kleinen Hof, Ackerbaubetrieb, aufgewachsen. Haben wir einen kleinen Laden dabei gehabt. Es war ein Dorfladen, auf Deutsch gesagt. Und das Ziel war eigentlich nicht Bauer zu werden. Und habe daher sagen wir mal, eine Metzgerlehre gemacht, habe eine mittlere Reife in der Handelsschule gemacht. Und dadurch war eigentlich für mich ein anderer Weg bestimmt. Aber mich hat Landwirtschaft natürlich trotzdem immer interessiert. Einfach von den Kontakten, die unter den Menschen oder am Dorf so ablaufen. Und zum nächsten war 1986 dann für mich ein Impulsjahr. Da habe ich auf einem biologischen Hof gearbeitet und 86 im Mai im April war der Tschernobyl. Und das war für mich dann der Ausschlag, dass ich gesagt habe, und jetzt wäre ich Bauer.
Also das zeigt schon, man kann einen Hof nicht nur erben, man kann ihn auch auf sonstige Weise sich zulegen, man kann irgendwo einheiraten, man kann einen Hof kaufen, das geht alles. Und das passiert heute ja immer wieder mal, eigentlich fast häufiger als früher, dass Leute sich irgendwann mal überlegen, na, ich werde jetzt Bauer, das ist einfach was Tolles, und sich einen Hof kaufen und anfangen. Natürlich fallen viele auf die Schnauze dabei auch, aber auf jeden Fall ist sowas heute eher denkbar als früher. Jetzt wollte ich mal von den drei Bauern hier wissen, ob sie immer schon von Anfang an Biobauer waren. Herr Braun.
Nein, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, Berufsschule, Fachschule. Habe damals vor allem in der Fachschule gelernt, wie man Pflanzenschutzdüngemittel erfolgreich einsetzt. War ein sehr intensiver Kornnetzlackerbauer. Später dann auch mit enger Zusammenarbeit mit der Pflanzenschutz- und mit der Düngemittelindustrie. Nachdem ich aus Freising komme, habe ich auch sehr früh schon mit der Hochschule zusammengearbeitet. Also ich habe eigentlich einen komplett anderen Weg zunächst eingeschlagen. Und für mich war dann auch, um das abzukürzen, Tschernobyl sicher mit der Hauptgrund, warum wir umgestellt haben. Damals, wir haben vier Töchter, waren unsere ältesten Kleinkinder, wo meine Frau und die dann gesagt haben, wenn wir wirklich Verantwortung für die Natur, die sogar ganz bewusst zur Schöpfung übernehmen wollen, dann müssen wir uns entscheiden, wo wir hinwollen. Und das war für uns dann eindeutig eben in dem Fall der organisch-biologische Landbau. Und ich bin dann nach wie vor überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Werner Hase hat vorher schon erzählt, dass er beim Biobauern war und dann die Entscheidung gefasst hat, einen eigenen Hof zu betreiben und den von Anfang an als Biobauer betrieben hat. Herr Lenz, wie war das bei Ihnen?
Bei mir war es so ähnlich wie beim Sepp. Ich habe auch eine konventionelle Ausbildung gemacht, also Lernen der Zusammenhänge zwischen Pflanzenschutzmittelindustrie und Landwirtschaft. Wir haben gelernt, wie man düngt, wann man was spritzt. Und ich habe aber dann nach meiner Meisterausbildung, während meiner Meisterausbildung schon irgendwie im Kopf gehabt, irgendwie mal zumindest als Vision in die Zukunft in der Meisterarbeit Umstellung auf ökologischen Landbau zu bearbeiten. Und dann sind die Faktoren, Münchner Raum war ja Pfanniberg groß da, waren wir ziemlich stark drin in der Produktion von konventionellen Kartoffeln. Dann ist Pfanni weggegangen. In dem Jahr, wo Pfanni weggegangen ist, haben wir vorher schon beschlossen gehabt, dass wir mit unserer Milchkühe aufhören daheim konventionell, weil meine Frau, die ich geheiratet habe, nicht aus der Landwirtschaft stammt und die gleich gesagt hat, in den Stall gehe ich nicht. Und da sind dann ein paar Sachen halt zusammengekommen, wo mir dann die Entscheidung leichter gemacht haben und gesagt hat, jetzt ziehst du deine Meisterarbeit wieder raus und jetzt ist die Zeit da, wo du umstellen musst. Und mit ein Grund war auch, weil ich mal einfach eines Tages tatsächlich mal den Beipackzettel von so einem Pflanzenschutzmittel angeschaut habe, was da alles draufsteht. Und da ist mir dann schon irgendwie im Kopf umgegangen, was machen wir da eigentlich? Wir spritzen die Nützlinge genauso tot wie die Schädlinge und wundern uns dann, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr vorhanden ist. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt stellen wir mal auf Bio.
Warum wird man überhaupt Bauer? Werner, du hast die Entscheidung ja etwas später getroffen.
Warum wird man Bauer? Das ist eine Frage. ich habe immer schon sehr stark die Menschen beobachtet. Ob das war, als ich noch in die Schule gefahren bin nach Ringsburg, ob ich in der katholischen Landjugend war, wurscht, immer war für mich wichtig, wie geht es zwischen den Menschen. Und Landwirtschaft ist halt einfach einmal, da fängt es halt an. Also wenn man eine Kultur betreiben will, fängt man bei der Bodenbewirtschaftung oder wie gehen wir mit den Viechern um, was entstehen für Höfe, die kommen dann schon wieder aus einer Kultur ein bisschen heraus. Und was bringt uns eine Kultur? Wie leben wir zusammen? Wie kommen wir miteinander aus? Das ist für mich immer so ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und deshalb kann die Landwirtschaft eigentlich nicht ohne Gesellschaft sein. Was steht bei der momentanen Art der Landwirtschaft, was wir machen, wie steht da unsere Gesellschaft da? Und es ist einfach zusehends zu beobachten, dass eine Verrohung da ist und die kann ich nicht akzeptieren. Und wenn ich was nicht akzeptieren kann, dann nützt das Schimpfen nichts, sondern dann muss ich mir was Besseres einfallen lassen.
Jetzt einmal eine Frage an alle drei. Wären Sie Bauer geworden, wenn Sie gewusst hätten, was auf Sie zukommt? Herr Braun, Sie sind ja sozusagen gezwungen worden, Bauer zu werden.
Ja, im Nachhinein muss ich sagen, jetzt machen wir doch. Und ist den Beruf schon sehr lange. Klar, für mich ist es wirklich der schönste Beruf, den es gibt. Also weil, ja. weil wir wirklich die Chance haben, einfach direkt mit der Natur zu leben und zu arbeiten, weil wir einfach in der Partnerschaft einfach gemeinsam am Hof leben und arbeiten können, weil die Kinder, ich sage spielerisch, wirklich ins Leben erzogen werden können. Ich bin jetzt ganz frech, aber ich behaupte, wir haben da ein Berufs- und Lebensmodell, Arbeits- und Lebensmodell, das der übrigen Gesellschaft im Lichtjahre voraus ist.
Ja, kann man so sagen. Aber ergänzend zu dem, was der Werner vorhin noch gesagt hat, warum, das wollte ich noch sagen, warum ich Bauer geworden bin oder warum er Bauer wird. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe einen anderen Beruf auch noch erlernt und ich weiß, wie es in einer anderen Arbeitswelt zugeht. Und mich hat das als Bub immer geärgert, wie ich daheim Helfer habe müssen, in Anführungszeichen. Nein, damals habe ich müssen, das war wirklich so. Und habe mich immer geärgert, wenn die Leute Freitag bitte schon spazieren gehen können und die sind zum Reiten gegangen und Freizeit ohne Ende und Urlaub und ich habe arbeiten müssen. Und wie ich dann aus dem Büro wieder zurückgekommen bin, also bewusst mich wieder für die Landwirtschaft entschieden habe, habe ich eben festgestellt, was für ein toller Beruf das ist. Neben den Sachen, wo man so sieht, und auch was der Sepp gesagt hat, in der Familie, Arbeit und so weiter. Und dann kommen halt auch noch so ganz einfache Sachen für mich auch noch dazu. Du bist immer gefordert, dich völlig auf neue Sachen schnell einzustellen. Du musst reagieren auf die verschiedensten Sachen, nicht bloß das Wetter, sondern auf die Markt, auf die Märkte, auf die Leute. Ständige Herausforderungen. Ich hätte ihn da in dem Bürojob, wo ich gehabt habe, hätte ich mit vielleicht mehr verdienen können, als wir jetzt verdienen. Aber das Verdienen ist halt nicht alles. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich wieder Bauer werden habe können. Und ist einfach ein toller Beruf.
Also es hat sich doch über die Jahre ziemlich viel geändert. Ich habe das mal gemerkt, indem ich mal einen Bauern, den ich für ein Gespräch haben wollte, gefragt hat, ob er denn am so und so viel Zeit hat, um so und so viel Uhr. Dann hat er gesagt, er muss jetzt erst in meinen Kalender schauen. Und dann haben wir gedacht, was ist jetzt das? Warum schaut der Bauer in seinen Kalender? Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, ich arbeite nämlich für Pronata. Mhm. Und ob ich da nicht am Heizungsablesen bin, dann habe ich noch größer geschaut. Dann hat er gesagt, ja, auf die Art und Weise finanziere ich meinen Hof.
Ja.
Der hat also seinen Hof eher als Hobby betrieben. Er hat davon nicht leben können. Mhm. Er musste sich einen Nebenjob suchen, um den Hof betreiben zu können. Und diese ganzen Veränderungen, woher die kommen und wer da schuld dran ist, da wollen wir jetzt nachher gleich drüber reden.
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Sicherheit noch Freiheit. Benjamin Franklin.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Kabel auf der 96.75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Ja, nochmal darauf zurückzukommen. Es gab viele Veränderungen für den Bauernberuf und für die Höfe als Betriebe in den vergangenen Jahrzehnten. Wer war denn da schuld dran? Ist da Brüssel schuld dran oder ist der Bauernverband schuld dran oder der Bund mit seinem Wirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium oder das Land Bayern mit dem Landwirtschaftsministerium? Wo sehen Sie denn da die Gründe, warum sich so viel verändert hat?
Ja, als erstes denke ich, ist es die Bequemlichkeit der Menschen, die was verändert. Weil der Motor steckt im Bauch, wenn er Hunger hat, dann bewegt er sich. Und wenn man halt außerhalb der Landwirtschaft immer mehr Geld verdienen kann als in der Landwirtschaft, dann ist es automatisch so, dass die meisten Leute sich natürlich noch außerhalb der Landwirtschaft umschauen und den Weg zur Industrie gehen. Und der kommt halt dann zurück zur Landwirtschaft, weil der Landwirt keine Arbeitskräfte mehr hat, die er bezahlen kann oder die auch das handwerkliche oder dieses Fingerspitzengefühl auch oft dafür haben. Und dann musst du halt schauen, wie du vorwärts kommst. Und das, was heute ist, ist ja nur ein Ergebnis.
Sehen die anderen das auch so? Na, da gibt es noch mehr Gründe.
Es gibt viele Gründe. Da, glaube ich, kann man sicher nicht einen Schuldigen finden, wenn man überhaupt das Wort schuldig in den Mund nehmen will.
Sagen wir mal ursächlich, das ist weniger verfänglich.
Das ist richtig, genau. Ich denke, dass der Beruf des Landwirts oder die Landwirtschaft genauso am Wandel unterliegt wie alle anderen Berufe, auch die Berufe, die schon ausgestorben sind. Es gibt ja viele Berufe, gibt es einfach nicht mehr. Da kann man jetzt traurig sein drüber oder nicht. Es ist halt einfach so. Ich finde es schade, dass viele, gerade Handwerksberufe, auch immer mehr aussterben und leiden unter diesem Wandel, der in der Landwirtschaft immer Strukturwandel geheißen wird. Nur, glaube ich, stehen wir schon vor einem gewissen Scheideweg, der schon ziemlich lang ist, dieser Scheideweg. Und keiner hat sich noch so richtig, glaube ich, entschieden, wie es weitergeht. Wir müssen uns schon überlegen, wollen wir in Zukunft noch eine eigene Lebensmittelversorgung haben, in Deutschland, in Europa, oder nicht. Wenn wir es haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir die Landwirtschaft erhalten. Das muss der Gesellschaft auch ein gewisses irgendwas wert sein. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine eigenständige Lebensmittelversorgung. Auf die Abhängigkeitsschiene sollten wir uns nicht begeben. Und weil es auch wichtig ist für die Landschaft draußen, wobei ich mich nicht, wie es mittlerweile immer mehr dargestellt wird, die Landwirte als Landschaftspfleger, so sehe ich mich nicht. Ich sehe mich schon als Lebensmittelproduzent. Und wie gesagt, Gründe für diese Entwicklung gibt es ganz viele. Ich bin der Meinung, es muss nicht so sein. Der Strukturwandel muss auch nicht so sein, wie es ist. Natürlich haben wir Produktivitätssteigerungen, die natürlich das schon ermöglichen, dass ein einzelner Bauer mehr Fläche bewirtschaftet, mehr Tiere halten kann, wie es über früher möglich war. Nur jetzt sind wir, glaube ich, auf dem Weg, wo ich sage, jetzt langt es. Wir sind in vielen Bereichen in der Überproduktion drin gewesen. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr ganz so schlimm. Aber jetzt sollte man eigentlich schon mal die Reißleine ziehen und sagen, hoppla, da läuft was grundlegend falsch. Wir haben ja, wie viele Bauern, da sieht es ja aufhören. Es sind einige hundert in Bayern. Fakt ist, dass wir jeden Tag ungefähr 18 Hektar Fläche verlieren. Flächenfraßthema. Allein deswegen müssen Bauern schon weniger werden. Meint man, ich finde es nicht richtig. Aber und da gibt es eben noch viele, viele andere Punkte. Und ein Thema, wie es der Werner vorhin schon gesagt hat, ist sicherlich auch das Einkommen. Die Bezahlung in der Landwirtschaft ist oftmals nicht fair. Aber ich möchte jetzt da für mich zumindest nicht jammern. Ich glaube, wir alle drei haben einen Weg gefunden, wie man aus der Misere rauskommen kann. Aber machen halt nicht alle. Können auch vielleicht nicht alle machen.
Ja, grundlegende Unterschiede gibt es schon. Sie haben jetzt die aussterbenden Berufe angesprochen, Handwerksberufe, da sind ja viele deshalb ausgestorben, weil ihr Produkt nicht mehr gefragt ist. Also wenn ich an einen Wagner denke, Auto haben halt luftgefüllte Reifen und keine eisenbeschlagenen mehr, da braucht man Wagner nicht mehr. Aber was zum Essen brauchen wir alleweil? Es ist da eher jetzt die Frage, wie Sie gesagt haben, wollen wir das noch um uns herum produziert haben oder beziehen wir es aus dem Ausland? Oder was auch ja immer die Sache war, der Bauernverband hat ja mal groß gesagt, wir müssen mehr produzieren, damit wir exportieren können. Wir müssen die Welt ernähren. Ja, das ist der andere Weg, die andere Seite. Aber ich glaube, wo es beim Bauern schon Unterschiede gibt zu anderen Berufen, ist der erstens mal, dass ein Bauer in der Regel selbstständig ist. Viele Handwerker sind dann nicht selbstständig, die sind was angestellt. Und dann eben, dass es für die Landwirtschaft wahnsinnig viele Regulierungen gibt, die einem aufgedrückt werden. Wie gesagt, wie ich vorher angesprochen habe, von Brüssel oder von diversen Landwirtschaftsministerien, vom Bund, vom Land. Dann die ganze Subventionsregelung, die auch viel kaputt machen kann, obwohl sie eigentlich Gutes bewirken wollte, geht aber eher immer in die Hosen. Was meinen Sie dazu, Herr Braun?
Ja, ich glaube, dass das Problem schon wirklich tiefer liegt. Also, dass die Entwicklung in der Landwirtschaft auch sehr stark zusammenhängt, auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn man die Entwicklung nach dem Krieg anschaut, was da wirklich an Handwerk, an Handwerksstrukturen, an bäuerlichen Strukturen kaputt gemacht worden ist, nur um, um einfach immer effizienter zu produzieren, dann ist es natürlich auch an der Landwirtschaft nicht vorbeigegangen. Aber ich glaube, man sieht jetzt durch die Entwicklungen, Stichwort jetzt faire Löhne zum Beispiel, ja, und insgesamt die Fair-Diskussion außerhalb der Landwirtschaft, aber auch jetzt innerhalb, jetzt, wenn ich nur das Beispiel nehme, dass man einfach jetzt die Probleme mit Trinkwasserschutz, mit Trinkwasserneubildung, mit Hochwasserschutz, mit Artenvielfalt, die massiv wirklich zurückgeht, bis hin zur Lebensmittelqualität, auch wenn das immer wieder bestritten wird, bin ich überzeugt, dass man Klimawandel natürlich, also CO2-Problematik, braucht man nicht der Korrektur der Landwirtschaft, auch der Agrarpolitik, sondern wirklich ein Paradigmenwechsel, also kompletten Neuanfang. Wir brauchen Wege, und interessanterweise aus meiner Sicht nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft, wie wir wieder, ich sage es ganz bewusst, anständig miteinander umgehen. Und Bauer heißt von der Wortfindung her bebauen und bewahren. Also, das heißt also bewahren der Schöpfung. Und wenn ich das ernst meine, dann muss ich mir ganz einfach mit dem Boden, mit den Pflanzen, mit den Tieren, muss ich mir überlegen, wie ich mit die umgehe. Und für mich ist das ein neuer Weg im Ökolandbau. Und das sollte in der Gesellschaft ähnlich sein, wie man wirklich wieder fair partnerschaftlich miteinander umgeht. Und dann kommt man zu ganz anderen Lösungen.
Jetzt sind wir bei dem Thema, was bei mir schon auf dem Zettel steht. Welche Unterschiede gibt es denn auch bei den Problemen, die es momentan für Höfe gibt? Welche Unterschiede gibt es denn zwischen Bio und dem konventionellen Landbau? Was kann man da sagen? Was macht wo mehr oder weniger Probleme? Und Sie alle drei als Biobauern können das, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil Sie auch mal umgestellt haben, beziehungsweise vorher was ganz anderes gemacht haben.
Also mein Einführungsseminar in ökologischen Landbau hat 3 Tage gedauert. So viel Zeit haben wir jetzt nicht, oder?
Ist das schon relativ knapp eigentlich? Ja?
Das ist relativ knapp, aber damals war es halt tatsächlich so, wie ich umgestellt habe, das war 1992. Da hat es noch gar keine Ausbildung in dem Sinn gegeben für den ökologischen Landbau. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank Schulen, wo man das lernen kann. Mein Sohn war auf so einer Schule und der ist mir jetzt im Fachwissen überlegen. Das ist manchmal sehr, sehr schwer. aber es ist, und ich bin ja froh drum. Es ist wirklich, der hat es von Grund auf gelernt. Und damals war das tatsächlich so, die Ausbildung hat es ja gar nicht gegeben. Und diese Unterschiede zwischen Öko und konventionell, ja, die sind schon groß. Das, ich weiß nicht, ob man da jetzt anfangen soll zum Erklären. Wo fängt man da am gescheitsten an, Sepp? Ich weiß es auch nicht.
Nein, du bist da. Es geht jetzt weniger um die Unterschiede, wie ich meinen Bauernhof betreibe, sondern es geht mir jetzt eher um die Unterschiede bei den Problemen, die heute von Bauern auftauchen.
Also was sicher, das trifft auch für uns drei, glaube ich, direkt sehr gut zu, das ist nicht unbedingt jetzt schon für alle Biobauern, dass wir einfach einen Weg gesucht haben und gefunden haben, wo man sie unabhängig macht, unabhängig vom Kapital, vom Zukauf, und dass man dann auch wieder ein Stück weit einfach freier Bauer ist und nicht einfach abhängig ist von den agrarpolitischen Entscheidungen in erster Linie, aber natürlich dann zum anderen auch von irgendwelchen Händlern, die mir dann zum Schluss sagen, was für einen Preis ich kriege. Also das, da haben wir einfach als Biobauern die Chance, dass wir uns wirklich einfach selber wieder freischwimmen, was in der Konventionallandwirtschaft, außer macht wirklich intensiv Direktvermarktung, eigentlich nicht mehr geht, weil man immer mehr und mehr abhängig wird von irgendwelchen großen agrarindustriellen Strukturen. Und wenn es der Spekulation beim Weizenpreis ist, weltweit auf der Börse, was eine Riesenschweinerei ist, das heißt also, dass wir da wirklich unabhängiger werden. Mir geht es auch nicht darum, Unterschiede jetzt herauszuarbeiten zwischen Bio und konventionell. Da hat jeder für sich selber Verantwortung, das zu machen, was er meint, das richtig ist.
Und es gibt trotz der Unterschiede, die da sind, auch noch viele Gemeinsamkeiten, die für alle gleich schwer sind. Das ist eben das Stichwort Bürokratie. Das ist für alle schlimm. Für uns ist vielleicht nur ein kleines bisschen schlimmer, aber das ist eine selbst auferlegte Bürokratie, weil wir halt auch kontrolliert werden und diese ganzen Nachweispflichten, die wir ja gern machen, das ist ja kein Thema nicht. Aber das ist schon ein Geißel für die Landwirtschaft, und das ist sicherlich auch ein Teil oder ein Grund dafür, dass viele sagen, ich mag nicht mehr. Und Vielleicht ist es auch sogar gewollt, dass man damit den Strukturwandel ein bisschen beschleunigt und damit die Ohren größer werden können und die Kinder halt bloß dann größer werden, wenn die anderen aufhören, was für mich eine völlig falsche Entwicklung ist.
Ja. Ich kann mich gut erinnern, wir haben für den Terramate-Tag mal drei Schäfer da gehabt und die habe ich auch nach ihren Problemen gefragt und die sind alle drei gleichzeitig über mich hergefallen und haben gesagt, Papierkram, das ist das größte Problem, was wir haben.
Ist aber jetzt nicht so, dass da falscher Eindruck entsteht, dass Bauern von Papier Angst haben, weil sie nicht schreiben und lesen könnten. Also das ist definitiv nicht, aber es ist jetzt wirklich so, dass, und das gut sogar, ich war letzte Woche mit unserem Innungsmeister, Metzger-Innungsmeister beieinander geguckt, wollte mal rausfinden, wie geht es denn euch eigentlich? Haben wir vielleicht sogar gemeinsame Probleme? Oder? Das ist wirklich, das ist erschreckend, denen geht es genauso. Die haben diese kleinen handwerklichen Metzgerbetriebe, wo es eh bloß nur ein paar gibt, die haben die gleichen Probleme wie mir mit den ganzen übertriebenen Auflagen, die, jetzt rede ich mich fast schon in Rage, weil mir das furchtbar nervt, die Industrie gibt den Standard vor, die sagt, wir wollen den halten, den wollen wir haben und arbeiten damit, ich sage bewusst, die kleinen Strukturen, diese Direktvermarkterstrukturen, die werden damit aufgearbeitet, ein Konkurrent weniger. Und da müssen wir vorgehen und da erwarte ich eigentlich von der, was ich eigentlich nicht gerne mache, immer auf andere Seiten und sagen, ihr müsst, aber in dem Fall ist es einfach so, weil die Politik bei uns entscheidet, was gemacht wird. Und da gehören in meine Augen Bagatellgrenzen her, wo man sagt, bis dahin, man ist sinnvoll, aber alles, was weitergeht, ist ein Schmarrn. Und die meisten Skandale bei uns in Deutschland, gerade im Lebensmittelbereich, die sind immer von industriellen Betrieben ausgegangen und nie von der bäuerlichen Struktur oder von der handwerklichen Struktur.
Also der Papierkram stiehlt einem nicht bloß unnötige Zeit, sondern er stülpt einem Regelungen über, die eigentlich gar nicht für einen Bauernhofbetrieb gemacht sind, sondern eigentlich für die Industrie. Werner, da kannst du sicher auch ein Lied davon singen, du hast ja Käserei.
Ja, ich singe das Lied immer noch. Aber ich habe mir halt, ja, wie soll ich sagen, ich habe Lücken gesucht und habe sie gefunden. Es ist aber traurig, dass man halt so viel Aufwand betreiben muss, dass man diese Lücken findet, um etwas Gutes oder was Gescheites auf der Stadt herzustellen oder zu erzeugen. Und ich meine, den Bürokratismus, den haben wir durch und durch, weil wir leben angeblich in einem Rechtsstaat, der einfach Gesetze macht, um eigentlich ja, etwas zu regeln, das zwischen uns funktioniert. Nur der Landwirt oder der Imker oder der Fisch hat oder egal was, ist er der Erste eigentlich, der ein Erzeugnis ins Papier bringt. Und wenn man dann immer erlebt eigentlich, dass das Papier oder der hinter dem Papier steht, ober dir, eigentlich sagt, was du zu tun hast und du weißt ganz genau, der hat jetzt zwar von seinem Formular eine Ahnung, aber vom Rest nicht. Ja? Also man betreibt eigentlich nicht mehr die Bürokratie, um was funktionsbereit zu erhalten, sondern die Funktion steckt eigentlich hinter dem Papier und sagt uns, wie es geht. Und wir können das einfach oft nicht sagen. Wir wissen nicht, was ist morgen für ein Wetter, was haben wir dieses Jahr für ein Wetter, haben die Kühe alle aufgenommen, haben weniger aufgenommen. Das sind ja alles so Faktoren, die wir zwar gerne im Griff hätten, aber wir haben sie halt nicht im Griff, weil wir nur daneben stehen oft und können zuschauen und hoffen, dass der andere macht. Und das berücksichtigt halt, sagen wir mal, jetzt Bürokratie nicht. Und eins ärgert mich dann schon, wenn ich jetzt die Wasserrahmenrichtlinie und den ganzen Zeug anschaue, dass du dann praktisch als Biobauer oder sagen wir mal als Hof, der fast keinen Futterzukauf hat, der vielleicht unter 1,4 GV pro Hektar Großvieheinheiten hat, dass da wirst du nicht anders behandelt, wenn du im Wasserschutzgebiet bist. Du scheißt, auf Deutsch gesagt, denen ich einer Wasser zu. Und das kann es nicht sein.
Ja.
Da müssen Unterschiede gemacht werden.
Also es ist ja vorher davon gesprochen worden, dass Industrieregeln praktisch auf dem Bauernhof gestülpt werden. Als Industrie kann man ja auch die Agrarindustrie ansehen.
Ja.
Diese riesigen Großbetriebe. Hat sich denn da ein bisschen was geändert, dass Ministerien auf Landes-, auf Bundes-, auf Europaebene, die Kommission, da ein bisschen anders drüber denken und die kleinen Höfe ein bisschen mehr im Blick haben. Ich sage jetzt das Stichwort Ciolos, der ja aus Rumänien kommt und kleinteilige Landwirtschaft kennt eigentlich. War das ein Vorteil, dass der Kommissar geworden ist? Hat man da was gemerkt? Oder?
Der Mann ist ja Geschichte inzwischen. Ja. Leider ist von, ich sage jetzt leider, man weiß genau, dass wenn das die Richtigen jetzt hören, wir das morgen um die Ohren hauen. Ich sage jetzt, leider ist aus meiner Sicht von den vielen Ansätzen, die Ciolos gehabt hat, relativ ganz wenig, fast nichts überblieben. Man hätte vielleicht das eine oder andere, obwohl ich sage, das war jetzt wirklich ein Schmarrn gewesen, das ist, da war die Bürokratie nur ein Schritt mehr geworden und ein höher geworden. Aber viele von seinen Ansätzen haben mir persönlich gut gefallen. Ich finde, dass es einfach nicht notwendig ist. Und das ist eine Diskussion, die man vor allem mit seinem Bauernverband nicht so gern führt. Ich sage aber, die kehrt geführt, aus bayerischer Sicht zumindest, diese Groß-Klein-Debatte. Weil ich sehe es irgendwo nicht, dass ein Brillenvielmann sich aufgrund seines großen Kapitals, das er hat, im Osten drüben, ehemalig LPG-Gaffer kommt, und der kriegt dann auch noch diese Ausgleichszahlungen, das passt. Und da geht es um andere Summen. Das sind dann Betriebsstrukturen, da können wir, ich will jetzt nicht sagen, nicht träumen, aber da können wir bloß vor Ehrfurcht unser Haupt neigen. Und da geht es dann wirklich um andere Geld, um die paar Euro, die es bei uns gibt, da brauchen wir gar nicht groß reden, finde ich zumindest. Also ich rede jetzt von Bayern. Wo man aber schon merkt, ein bisschen was ist ja dann doch überblieben. Und in Bayern ist es jetzt halt so, also gemacht worden, dass man, nein, nicht in Bayern, in der EU ist das gemacht worden, diese Kleinstbetriebsregelung, dass man jetzt sagt, die kleinen Betriebe, die ersten 40 Hektar oder was, oder 35 oder 30 Hektar, kriegen ein bisschen mehr Ausgleichszahlung. Für die ersten 30 Hektar, also das heißt, die Kleinen werden ein bisschen mehr gefördert, aber das ist halt auch nur ein gutes Zeichen.
Ja, das ist zumindest die richtige Richtung, aber ja, nicht die richtige Portion. Ja. Weil wenn ich das Wort Ausgleichszahlung höre, da denke ich auch immer dran, dass da irgendwas ausgeglichen wird. Aber wenn der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wenn die Großen noch mehr kriegen, was wird denn da ausgeglichen? Das passt irgendwie nicht mehr.
Ja, also für mich hat das tatsächlich, die ganze Agrarreform ist komplett gescheitert, eindeutig. Man hätte die Chance gehabt, mit den Ideen von Ciolos wirklich eine komplett neue Agrarpolitik zu machen, aber die ist leider Gottes am Widerstand der Agrarlobby gescheitert. Ist auch der Bauernverband mit Schuld, nicht alleine, aber wir haben natürlich, gerade in Deutschland ist die große Agrarindustrie, also die ganze chemische Industrie natürlich da, die massiv Einfluss macht. Das heißt für mich eigentlich, wer der Landwirtschaft braucht, also Landwirtschaft braucht dann, wo man wirklich nach Leistung bezahlt wird und nicht über die erste Säule 300 Euro pro Hektar über die Gießkanne verteilt. Das kann man keinem Menschen mehr wirklich erzählen, das kann auch keiner vernünftig nachvollziehen. Das heißt eigentlich, dass dann tatsächlich eben, wenn die Bauern wirklich zum Beispiel für den Trinkwasserschutz, eben für die Artenvielfalt, für die Vielfalt in der Fläche, für den Artenschutz einfach Leistungen bringen, für die Qualität der Lebensmittel, dann sollen es, wenn das über die Gesellschaft, über den Preis derzeit nicht ausgeglichen werden, dann soll das über den Weg bezahlt werden, von mir aus. Wenn das momentan so ist, dann soll das so gemacht werden. Aber bisher ist es leider Gottes so und das befördert massiv den Strukturwandel, dass eben einfach die Leistungen auf die Fläche umgelegt werden und so wie es der Franz gesagt hat, wenn dann Filmern, aber da gibt es genügend andere. Ja. Dann für Tausende von Hektar, die 300 Euro pro Hektar kriegen, dann für keine nachgewiesene Leistung, dann kann das auf Dauer nicht zielführend sein.
Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit und die Gegenwart geredet. Nach einer kleinen Pause wollen wir uns mal der Zukunft zuwenden.
Nora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen.
Trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem.
Unser Anspruch ist, kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die Bruderhand dem Menschen reicht, trotz alledem.
Was wird sich denn Ihrer Meinung nach in Zukunft zur Landwirtschaft ändern? Und zwar gibt es ja da negative und positive Änderungen. Was erwarten Sie da?
Schwierig. Wenn ich mir das anschaue beim Landhändler, was sich da momentan abspielt, abgesehen davon, dass momentan die Investitionsbereitschaft in Landwirtschaft ein bisschen geringer ist, weil die Preise halt so verfallen sind, jetzt momentan nicht so viel Geld da ist. Aber zum Beispiel habe ich letztes Mal gesehen, ein nagelneuer Bulldogstädter auf dem Platz, hochmodernes GPS-System drauf, das allein schon 18.000 Euro kostet, weil ich extra gefragt habe. Und der Landhändler sagt mir, das geht weg wie warme Semmeln. Und das hat den Vorteil, dass ich dann in der Nacht auch noch mit der Sämaschine Ski fahren kann und grob fahren kann. Dann denke ich mir, ja, was ist jetzt das für Zukunft? Jetzt fahren wir dann in der Nacht auch noch rum. Nebenbei bemerkt, höre ich von Kollegen immer wieder, Mensch, es geht überhaupt nichts mehr zusammen. Du siehst keine Kollegen mehr am Stammtisch, du siehst das nicht mehr auf die Nacht, weil es nur bloß in die Gummistiefel, also sehr salopp formuliert, bloß in die Gummistiefel umeinander rennen und für nichts mehr Zeit haben. Bei diesem Strukturwandel bleibt nämlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist nämlich auch was, was ich für die Zukunft sehe. Ich sehe in der Zukunft stark überlastete Familien, stark überlastete Frauen vor allem in der Landwirtschaft draußen, aber die Männer auch. Und dieses Burnout-Syndrom, das ist in Zukunft nicht ein Thema, das irgendwo stattfindet, wo dann oft Landwirte, die sind alle verweichlicht da draußen, das wäre ein Thema in der Landwirtschaft sein.
Das glaube ich schon. Also ich war früher mal Betriebsrat und wir haben uns immer sehr darum gekümmert, dass es keine einzige Ausnahmeregelung gibt, die erlaubt, mehr als 10 Stunden am Tag zu arbeiten.
Ja.
Für Angestellte.
Genau.
Ja, für Angestellte. Für einen Bauer gibt es diese Schutzregelung nicht. Der wird ausgepowert. Ja.
Beim Bauer gilt auch genau Arbeitsrecht. Also
für dich sind wir selbstständig. Selbstständig.
Das ist die Krux des Selbstständigen. Ja.
Aber also gerade für die Landwirtschaft sieht in der Zukunft wirklich, für mich jetzt nicht, für uns drei dahin, wäre es vielleicht gar nicht, sehe ich das ein bisschen positiv. Also wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass ich sage, die Zukunft kann ruhig kommen. Mhm. Wenn es so weiterläuft und wir das weiterhin schaffen, und das ist ja unser Ansatz, dass wir die Beziehung zwischen Konsumenten, also Verbraucher, Gesellschaft, zum Bauern wiederherstellen, dann ist mir um unsere Landwirtschaft nicht bange. Aber insgesamt glaube ich, dass das ein Wahnsinn wird. Dieser Druck nach wie vor in die Größe, die Pachtflächen, das weiß man ja heute überall, werden ausgereift, da wird gestritten, da werden Beziehungen kaputt gemacht, bloß um die Fläche zu kriegen. Ich finde es dramatisch, ich finde es schlimm. Ich sehe jetzt da, wenn ich das abwägen müsste, Zukunft, positiv oder negativ, hängt bei mir momentan, wenn ihr auf die gesamte Landwirtschaft schaut, das Pendel eher zum Negativen runter. Für mich persönlich, wenn mein Bub weiter spurt, dann läuft's.
Man sagt ja allgemein, dass Biolandwirtschaft, Ökolandwirtschaft eigentlich die rosigere Zukunft hat, weil die Nachfrage da wahnsinnig steigt. Trifft es zu oder trifft es nicht zu? Und wie sieht es aus? Müssen auch Biohöfe größer werden in Zukunft, mehr produzieren? Herr Braun.
Ich sage es mal ja und nein. Also zunächst muss man wirklich feststellen, es war jetzt vorletzten Samstag wieder die große Demo in Berlin mit 50.000 Teilnehmern. Also wo man wirklich deutlich sieht, dass die Frage, wie sich die Landwirtschaft in Zukunft entwickelt, nicht mehr eine Frage der Agrarpolitik ist, sondern eine Frage der Gesellschaftspolitik. Dass die Mitmenschen einfach wissen, wohin wir unsere Tiere gehalten werden, wie wir mit Boden, mit den Pflanzen, mit Wasser umgehen. Und das ist für mich eine Riesenchance. Und ich denke, da kann insgesamt die Politik sich auf Dauer nicht mehr entziehen. Das heißt also, dass in Zukunft wirklich die Entwicklung in der Landwirtschaft, in der Agrarpolitik eben nicht mehr in erster Linie aus der Agrarpolitik entschieden werden, sondern dass es wirklich zum Schluss Chefsache wird. Sag mal, ein bisschen in Bayern schon. Und also gerade für Bayern muss ich ganz ehrlich sagen, dass man Gott sei Dank mit Minister Brunner Und sogar, ich bin nicht unbedingt jetzt der Fan vom Seehofer, aber auch mit Seehofer einfach einen Ministerpräsidenten haben, der verstanden hat, dass Landwirtschaft, so wie es sich entwickelt, wie es der Franz gerade gesagt hat, immer größer, immer weiter, immer mehr, dass das in der Landwirtschaft und auch in der übrigen Gesellschaft keine Zukunft haben wird. Und damit bin ich überzeugt, dass der Biolandbau eine riesen Chance hat, dass auch bäuerliche Landwirtschaft, ich sage es ganz bewusst wieder, bäuerliche Landwirtschaft, zumindest in Bayern, eine Chance kriegen wird, wenn, das kommt natürlich dazu, die Gesellschaft, das hat also auch in dem Fall die CSU in Bayern, der Bauernverband, den Mut hat, wirklich neue Wege zu gehen. Und dann reicht es eben hinten und vorne nicht, dass man die bisherigen Wege irgendwie verbessert, sondern man braucht wirklich neue Agrarpolitik. Mhm. Und Hans Eisenmann hat es ja damals begründet. Brunner, bin ich der Meinung, der hat ein Stück weit verstanden, aber da bräuchte man tatsächlich noch mal massive Unterstützung, wie gesagt, aus der gesamten Politik heraus. Und natürlich, der Bauernverband muss wirklich neu denken, sonst kommen wir nicht weiter.
Also das ist auch was mich erstaunt hat. Früher galt Bayern immer als der Bremsklotz und als das eher rückständige Bundesland. Aber die Landwirtschaftspolitik in Bayern ist mittlerweile fortschrittlicher als die vom Bund, habe ich den Eindruck. Kann man das so sagen? Ne?
Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind insofern schon anders, weil halt Bayern einfach anders ist. Und nicht bloß, weil wir Bayern sind, sondern weil die geografische Struktur einfach anders ist. Die landwirtschaftliche Struktur ist anders. Und weil der Sepp gesagt hat, diese bäuerliche Landwirtschaft, wir lernen sie ja schon unheimlich schwer mit dem Begriff bäuerlich. Wie definiert man denn das? Wir haben das schon mal versucht. Ich habe letztes Mal auf einer Tagung schon gesagt, wenn wir jetzt nicht bald den Begriff definieren, dann sollte man nicht mehr in den Mund nehmen, weil jeder redet von was anderem, wenn er bäuerliche Landwirtschaft meint. Und wenn man sich einmal wirklich Gedanken macht über den Begriff bäuerlich, dann merkt man relativ schnell, das ist verdammt schwer, diese Bäuerlichkeit zu definieren. Aber ich glaube, es ist möglich und wir müssen das machen, wir müssen uns der Herausforderung stellen, weil wenn wir so weiter deren, wie gesagt, jeder redet von was anderem, wenn er bäuerlich meint, auch mit der Massentierhaltung, mit dem Begriff ist es so, was meinen wir damit? Da kommt nichts Scheiß raus. Und da kann man dann nicht gezielt agieren, wenn man nicht genau weiß, von was retten der andere eigentlich. Mhm. Also das war ein ganz wichtiges Thema. Aber der Sepp hat schon recht, wenn er sagt, also bei uns in Bayern geht es uns momentan relativ gut, sage ich jetzt einmal, mit dem Kulturlandschaftsprogramm, das wir da haben in Bayern, das ausgestattet ist wie kein anderes in der Bundesrepublik. Das haben wir schon im Wesentlichen dem Minister Brunner zum Verdanken und dem möchte ich an dieser Stelle auch mal Dankeschön sagen, dass er da doch wirklich für uns auch was da hat. Aber das muss weitergehen und wir haben wirklich sehr, sehr viele Baustellen diesbezüglich.
Also wir betrachten das von Slowfood her ja auch mit einem lachenden und weinenden Auge. Es gibt Gebiete, wo wir mit dem Landwirtschafts- und Ernährungsministerium sogar zusammenarbeiten, die sind sogar teilweise auf uns zukommen. Aber auf der anderen Seite stehen wir auch dort manchmal vor deren Tür und demonstrieren. Mhm. Also das gibt es beides. Ja. Mhm. Und natürlich ist Bayern völlig anders strukturiert, aber zumindest hat die Politik in Bayern doch mal erkannt, dass es anders strukturiert ist und fördert dann nicht bloß die Großen, die im Bauernverband gut aufgehoben sind, aber die Kleinen sind immer ein bisschen runtergeschnappt.
Ja. Also im Bauernverband sind nicht nur die Großen aufgehoben, also das kann ich definitiv sagen.
Hauptsächlich, ja.
Nein, das kann man sagen. Nein, das kann man so nicht sagen. Das wird immer behauptet. Es ist so nicht. Also der Bauernverband steht schon für alle seine Mitglieder, dass manche Entscheidungen natürlich den Anschein haben, dass jetzt wieder nur für die Großen was gemacht wird, das mag schon sein, aber also so weit möchte ich jetzt nicht gehen, dass man sagt, der Bauernverband tut nur für die Großen. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Probleme gibt es genügend, wo alle die gleichen haben. Stichwort nur mehr Bürokratie. Viele Erbschaftssteuern, die ganzen Sachen, wo da auf uns einprallen. Mhm. Das ist was, wenn wir da den Bauernverband nicht hätten, wer würde uns da helfen?
Das ist richtig, ja.
Und das Sozialversicherungswesen und die ganzen Sachen. Natürlich gibt es oft, mir geht es ja auch so, ich stehe manchmal auch auf Demos, wo ich weiß, wenn mir da jetzt vom Bauernverband wer sieht, dann werden die Nase rümpfen. Mhm. Aber auch das halten sie aus. Habe ich selber schon erlebt.
Werner wird schon ganz unruhig auf seinem Studium, möchte ich mal sagen.
Also ich bin auch einer, der eher hinter dem Bauernverband steht, weil man sich mal ein bisschen kundig macht, was der Bauernverband alles an Aufgabengebieten hat und bewältigt, mit welchem Personal, mit welchem finanziellen Aufwand, dann muss ich sagen, ist es doch beachtlich. Und ohne ihn stammt man mit Sicherheit ein schlechter Tag. Wo aber ich hin möchte, ist, ich bin jetzt kein Fan der Industrie, also dass man jetzt nicht diesen Eindruck vielleicht erweckt. Aber es gibt einmal Unterschiede zwischen einem Lebensmittel, das industriell gefertigt wird, und einem Auto oder einem Traktor oder irgendwas anderem. Das Lebensmittel ist im nächsten Augenblick, wenn ich es esse, ein Teil von mir selber. Das kann ich gar nicht verhindern. Es wird ein Teil von mir selber. Deshalb sollte man beim Lebensmittel vielleicht doch mal andere Ansichten und andere Zielrichtungen fördern. Eben, dass man dann kleinere Strukturen fördert. Weil noch ist es ja so, dass eigentlich das Kapital, unter anderem die Industrie, auch der Politik den Ton angibt. Die Politik ist für mich ein getriebener Haufen, der, ja, die wollen was und die wollen was. Und sie haben um ein Feld, in dem sie sich bewegen können. Wie groß das Fenster ist, wissen wir oft auch gar nicht. Und deshalb denke ich schon, wenn sich etwas ändern soll, also wenn wir mehr in diese Richtung kommen wollen, dass das Lebensmittel eine andere, dass man eine andere Ansicht über das Lebensmittel auch bekommt, dass wir es eigentlich unter uns Menschen, unter uns Bürgern machen müssen. Ich denke, wenn wir das anpacken als Landwirte, als Konsumenten, als Verbraucher und auch als in der Handwerkerschaft, die es noch gibt, wird die Politik mit Sicherheit dann auch reagieren müssen. Weil die laufen dann genauso hinterher, wie sie immer hinterherlaufen. Der Staat läuft ja immer hinterher, weil er ja nichts entwickelt. Und entwickelt wird da, wo einfach das Kapital ist. Und deshalb wird es halt in der Zukunft vielleicht so sein, dass wir Bauern uns auch ums Kapital kümmern müssen, dass wir Zugang zu den Kapitalströmen haben. Und ich sage immer, wenn jetzt das Kapital, das im ökologischen Landbau sich befindet, ein Trampelpfad ist, dann müssen wir schauen, dass es ein Bürgersteig wird. Und dann muss es ein Gemeindeweg werden und dann muss es eine Autobahn werden. Es ist ein schwieriger Weg, aber er wird halt nur über gesunde Lebensmittel zu erreichen sein, dass wir bei den Menschen auch wieder die Intelligenz oder die Sozialfähigkeit fördern können. Und es gibt einen Philosophen, einen kolumbianischen, der ist noch gar nicht so lange tot, 94 ist er gestorben, der heißt Nicolás Gómez Dávila. Und er hat einen Satz geschrieben oder zu Papier gebracht, das heißt, die Zivilisation geht ihrem Ende zu, wenn die Landwirtschaft aufhört, eine Lebensform zu sein und zur Industrie wird. Und ich denke, das sagt eigentlich verdammt viel aus. Und wir dürfen da nicht drauf warten, bis wir diese Information so ungefähr zu unserem obersten Chef bringen, weil der hat dann auch wieder 10 Chef und wir müssen an der Basis anfangen. Wir müssen herunten anfangen, wir müssen auf die verschiedenen Strömungen in der Gesellschaft eingehen, bei den Verbrauchern, was wollen die? Und wenn die bereit sind, auch etwas unbequemliche Sachen auf sich zu nehmen, dass sie einfach mal 10 Kilometer fahren oder 20 oder sich zusammentun, wie es zum Beispiel die Genussgemeinschaft macht oder so, dann wird da eine Bewegung entstehen, die das als Hintergrund haben. Und er tut was Gutes und wir brauchen keine Bürokratie. Ja, an uns kann keiner mehr vorbei und so muss es werden.
Dankeschön, das war ein wunderbares Schlusswort, Werner. Das hat das alles nochmal richtig schön zusammengefasst. Ich darf in dem Zusammenhang, weil du es gerade auch angeschnitten hast, nochmal auf die Genussgemeinschaft Städte und Bauern, auch ein Projekt von Slowfood, hinweisen. Da gibt es eine eigene Website unter dem Stichwort Genussgemeinschaft, können Sie es im Internet finden. Ich danke allen dreien, dem Herrn Braun, dem Herrn Lenz und dem Werner Hase, für dieses Gespräch, dass sie extra hier nach München reingekommen sind von ihrem Bauernhof.
Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch. Bertolt Brecht.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Kabel auf der 96.75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Ja, was ist bei Slow Food los in der nächsten Zeit? Wollte ich noch kurz ankündigen. Wie immer können alle Interessierten uns völlig zwanglos bei unserem Stammtisch kennenlernen. Eigentlich der falsche Begriff, denn da hocken nicht die ewig gleichen aufeinander, die sich selbst genügen, sondern es ist als eine Anlaufstelle gedacht für alle Neugierigen. Jeden ersten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr beim Shaw am Viktualienmarkt auf der Galerie. Das Personal weiß, wo wir sitzen. Am 22. Februar ist Slow Food auch vertreten auf dem Saatgut-Festival beim ÖBZ München, dem Ökologischen Bildungszentrum in der Engl-Schalkinger Straße 166. Wir stellen dabei unser internationales Produkt Arche des Geschmacks vor und informieren ganz allgemein über Slow Food. In der Kochschule Kustermann am Viktualienmarkt finden Sie wieder die begehrten Veranstaltungen Spielküche und Kochen mit Studenten statt. Näheres dazu sowie Anmeldemöglichkeit auf unserer Website slowfood.de unter Slowfood vor Ort München. Vormerken sollten Sie sich schon einmal den Slow Food München Frühlingsmarkt mit vielen guten Sachen und Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai im Maienzeitkarree Lindwurmstraße 122. Und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder am 7. Mai um 20 Uhr auf Radio Lora 92.4. Dann heißt unser Thema: Was hat Slow Food mit Politik zu tun? Bis dahin verabschiedet sich von Ihnen Ihr Rudolf Böhler, auch verantwortlich für diese Sendung.